Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Stefan Pichotka.
Und jetzt brauche ich einmal eure Vorstellungskraft. Stellt euch mal vor, wir wären in der Wüste unterwegs. Es ist früh am Morgen, also sehr früh am Morgen, so 3-4 Uhr vielleicht. Es ist noch kühl und das ist auch der Grund, warum wir noch unterwegs sind seit so langer Zeit, weil nachts durch die Wüste kann man einfach besser laufen. Tagsüber sticht die Sonne, es ist heiß, es ist trocken. Nachts geht es. Und wir sind lange unterwegs, schon sehr, sehr lange. Irgendwie steckt auch die Erinnerung immer noch so ein bisschen in den Knochen aus damals, von damals aus der ägyptischen Gefangenschaft, die noch viele sehr gut kannten. Dieses nicht weggehen dürfen, dieses einem anderen gehören und dann dieses Erlebnis, diese Befreiung nach den Plagen, nach diesem ganzen Komischen, was all passiert ist, was man nicht so richtig einordnen konnte. Ist es wirklich ein guter Gott, der solche Plagen schickt? Und dann zu entdecken, ja, er ist gut, er hat uns befreit, er hat uns rausgeholt und wir waren unterwegs und wir haben Morgenluft geschnuppert und dann standen wir am Roten Meer und wir wussten nicht weiter, aber wir wussten, die ganze ägyptische Armee ist hinter uns und wir dachten, wird es funktionieren, kann es funktionieren? Und dann im letzten Moment zu erleben, wie Gott wieder ein Wunder tut, wie sich Wassermassen teilen und wir durch dieses Meer hindurchgehen konnten. Und wir waren unterwegs und wir haben es erlebt, wie Gott handelt, wie Gott Wunder geschehen hat. Aber wir hatten immer diese eine Perspektive, dass wir eines Tages dort ankommen sollen, wo Milch und Honig fließt. Wir wussten alle, Milch und Honig fließt da nicht von den Bergen, aber es war so ein geflügeltes Wort, was sich bei uns so ganz tief in uns eingeimpft hat. Dieses neue Land, das, was Gott uns eines Tages versprochen hat. Und diese Nacht ist wieder so eine Wandernacht, eine Nacht, in der wir wieder unterwegs sind. Aber diese Nacht ist anders, weil die Nachricht macht die Runde. Diese Nachricht, wir sind da. Wir sind da, wir sind da in diesem gelobten Land. Wir sind dort, wo unsere neue Heimat einmal sein wird. Und wie fühlt sich das für dich an, wenn du dir das vorstellst, an diesem Punkt zu stehen? Bis hierher hat uns Gott gebracht und nun stehen wir hier. Ihr wisst, worum es geht. Es ist dieser Moment des Volkes Israels, als sie befreit wurden aus der ägyptischen Sklaverei und dann zum ersten Mal an dieser Grenze zum verheißenen Land stehen. Es wird noch einen großen Umweg geben, aber in diesem Moment stehen sie hier. Jetzt stehen sie hier und schauen hinauf. Und eine andere Frage ist neben, würdest du dich in so einer Situation fühlen, ist eine ganz praktische Frage, nämlich diese Frage, warum reden wir eigentlich darüber? Also so knapp mehr als 3000 Jahre später. Also warum reden wir heute in Homberg über so ein historisches Ereignis? Was hat das mit uns zu tun? Ja, klar, das Volk Israel, wir wissen irgendwie, so eine ganz besondere Rolle spielt es schon irgendwie. Wir haben den gleichen Herrn, ja, Gott, wir glauben an denselben Gott, ja, da ist ganz viel. Aber mal ganz ehrlich, warum ist das hier unsere Geschichte? Was geht uns diese Geschichte an? Ich habe überlegt, wie kann man das irgendwie relativ einfach machen? Und ich bin dann zu diesem Punkt gekommen, dass ich ein Bild, ich gebe zu, es hinkt ein klein wenig, aber ich finde es hilfreich. Wer von euch weiß, was ein Erlkönig ist? Ja. Gehört hier. Ja, gibt es das Gedicht, aber ich meine jetzt gerade mal nicht das Gedicht, obwohl das was miteinander zu tun hat. Ein Erlkönig ist ein Auto. Und zwar, wenn, sagen wir mal, VW ein neues Auto auf den Markt bringen will. Dann fangen sie zunächst einmal an und bauen ein Modell. Und wenn das Modell fertig ist, bauen sie ein größeres Modell und dann ein noch größeres Modell. Und irgendwann fangen sie an, die Technik hineinzubauen. Der Motor kommt rein und all diese Dinge. Und man hat einen ersten Prototyp und der wird getestet. Und dann baut man noch einen Prototyp und noch einen Prototypen. Und die werden alle handgefertigt. Und irgendwann sagt man, jetzt müssen wir mal testen, wie das Ding auf der Straße funktioniert. Und dann baut man das Auto komplett fertig, so wie es einmal sein soll. um mal zu sehen, wie funktioniert das irgendwo in Finnland bei minus 30 Grad und in Spanien bei plus 45 Grad. Wie verhält sich das Auto da, um es einfach mal zu testen. Und man klebt es ab, damit nicht jeder auf der Straße gleich sieht, oh, da kommt ein neuer Audi, sondern man sieht schon, das ist ein ziemlich komisches Auto, aber man kann noch nicht genau entdecken, was es eigentlich ist. Und das nennt man einen Irrkönig. Ein voll funktionsfähiges Auto. Alles drin, aber es ist noch nicht klar erkennbar. Und es ist klar, dieses eine Auto, um das geht es nicht nur. Das ist schon da, das ist schon wichtig, aber es soll ja in Serie gehen. Es soll viele tausend Stück davon geben. Und das ist für mich so dieses Bild. Ja, Israel ist Gottes Erlkönig. Er hat dieses Volk erwählt. Er hat Abraham herausgenommen, obwohl er im ersten Moment gar nicht mal so wirklich qualifiziert war. Seine Frau und er konnten keine Kinder kriegen. Aber Gott hat sie erwählt, zu den Stammeltern eines riesigen Volkes zu werden. Und er hat gesagt, und ich werde mit euch meine Geschichte schreiben. Und ich habe euch erwählt. Ich habe euch herausgerissen aus all den anderen Völkern. Und er hat es mal gesagt, nicht, ich habe das nicht gemacht, weil ihr das größte Volk seid oder weil ihr das schönste oder das stärkste Volk seid. Nein, sondern weil ich euch erwählen wollte. Ich wollte das. Aber er hat etwas anderes auch immer wieder damit deutlich gemacht. Damit ist Gottes Geschichte mit den Menschen nicht am Ende. Das ist nicht die Grenzen. Sondern er hat gesagt, Gottes Geschichte, meine Geschichte mit euch geht weit über die Grenzen Israels hinaus. Aber an Israel können wir ganz viel lernen davon, wie Gott mit uns Geschichte schreibt. Wie Gott mit uns seine Geschichte schreibt. Und wenn wir unsere Geschichte verstehen wollen, dann können wir Israels Geschichte anschauen. An ganz, ganz vielen Punkten. Und so ist Israel Gottes Erlkönig. Und auch diese Zeit in der Wüste ist so etwas wie der Erlkönig für unser Leben. Weil wir merken das ja, wir kennen ja solche Momente. Wir wissen irgendwie, es wird einmal eine neue Heimat geben für uns. Und wir kennen Jesus, wir kennen Gott und wir stehen da und sagen, könnte es uns nicht eigentlich viel besser geben? Wenn Gott uns lieb hat, warum gibt es dann immer noch so viele Kriege? Wenn Gott uns lieb hat, warum gibt es dann immer noch so viel Hunger? Warum gibt es immer noch so viel Trockenheit in unseren Seelen an so vielen Stellen? Ja, weil wir immer noch in der Wüste sind, weil wir immer noch unterwegs sind. Ja, wir sind Gottes Volk, aber wir laufen durch die Wüste. Es ist steiniges Gebiet an vielen, vielen Stellen. Auch wenn wir manchmal wunderbare Momente im Leben haben, wir merken, das Leben kann an vielen Stellen wahnsinnig anstrengend sein. Und dass wir sagen, ja, genau so ist es. Und wir haben eine Perspektive. So wie dieses Volk Israel diese Perspektive hatte, das verheißene Land, das vor ihnen liegt. Dass er genau wusste, es gibt das. Weil auch das steht so fest. Ich habe lange Zeit immer gedacht, so das Leben bedeutet, ja, man lebt hier auf der Erde so 60, 70, 80, 90 Jahre und dann geht man in Rente, also nicht mit 90, also keine Angst, aber dann ist man irgendwann in Rente und dann stirbt man irgendwann und dann kommt man in den Himmel. Und ich war fest davon überzeugt, so ist das immer und so wird das immer sein. Aber die Bibel redet ja von etwas ganz anderem. Die Bibel redet nicht davon, dass das immer so sein wird. Bereits Jesaja wusste das. Dort fängt er diese Worte Gottes aus, auf Jesaja 65, da heißt es, Gott spricht, siehe, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenke und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Jesaja 43, denn siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf, seht ihr es denn nicht? Und wir stehen da und sagen, ja Herr, wir sehen es wirklich noch nicht. Aber er sagt doch, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und als Jesus seinen Fuß auf diese Erde setzte, da sprach er ebenfalls davon, von Gottes neuer Welt. Und er meinte damit nicht irgendeinen Flecken irgendwo auf der Landkarte unserer Erde, sondern er sprach von etwas Neuem. Er sprach vom Reich Gottes, vom Himmelreich. Und mit diesen Gleichnissen malte er uns ganz oft Bilder vor Augen. Und schaut mal darauf, jedes Gleichnis leitet Jesus ein mit irgendwie, mit solchen Formulierungen, mit dem Reich Gottes ist es wie, mit dem Himmelreich ist es wie. damit wir verstehen, wie es einmal sein wird. Mit diesen Bildern wollte Jesus uns seine Vorstellungen vor Augen führen, wie es sein wird, weil er kannte es. Und er sagt, ich erzähl's euch mal an einem Beispiel, wie es sein wird. Stellt euch mal vor, wie auf einer Hochzeitsfeier, wo es genug zu essen und zu trinken gibt, wo du sogar schöne Kleidung bekommst. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Schatz im Acker, sagt Jesus. Stell dir mal so einen Bauern vor, der auf dem Acker pflügt, das ist gar nicht sein Acker, und er pflügt diesen Acker und plötzlich entdeckt er einen riesigen Schatz und er versteht sofort, geh nach Hause, verkauf alles, was du hast, um diesen Acker zu kaufen, weil wenn dir dieser Acker gehört, dann gehört dir dieser Schatz auch und der ist viel, viel mehr wert als alles das, was du besitzt. Und Jesus sagt, wisst ihr, genau so ist das mit dem Reich Gottes, mit dem, was da auf uns zukommen wird. Genau so ist es. Es ist so wunderschön, es ist so herrlich, faszinierend, dass es sich lohnt, dafür alles herzugeben. Und damit die Menschen verstehen, dass seine Worte nicht einfach nur leere Worte sind, hat er das Reich Gottes anfassbar gemacht. Damit die Leute verstehen, wie es sein wird in Gottes neuer Welt. Habt ihr euch mal gefragt, warum Jesus Blinde sehend gemacht hat? Weil es in Gottes neuer Welt keine Blindheit geben wird. Warum hat er Dämonen ausgetrieben? Weil es in Gottes neuer Welt keine Dämonen mehr geben wird. Warum hat er 5000 Menschen satt gemacht? Weil es in Gottes neuer Welt keinen Hunger mehr geben wird. Jesus hat all diese Wunder getan, damit wir verstehen, wie es in dieser neuen Welt, in diesem verheißenen Land wirklich aussieht. Und habt immer im Hintergrund, es geht nicht darum, wie es mal im Himmel sein wird, sondern Jesus sagt, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Es wird etwas völlig Neues geben, eines Tages. Und mit Christus ist dieses Reich Gottes angebrochen. Auch das hat er deutlich gemacht. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit mir hat etwas Neues angefangen. Und wir stehen da und denken an vielen Stellen, Jesus, aber wir sehen es noch nicht. Ja, du hast den Hunger gestillt und uns damit deutlich gemacht, so punktuell deutlich gemacht, wie es einmal sein wird. Aber es gibt noch so viel Hunger in dieser Welt. Ja, du hast Kranke geheilt und wir wissen, dass es in Gottes neuer Welt keine Krankheit geben wird. Aber noch sehen wir so viele Krankheiten und müssen so oft zum Arzt und sitzen vor so vielen Intensivstationen. Und ich glaube, das sind die Momente, in denen Jesus uns seine Hände auf die Schultern legt und sagt, ich weiß es auch. Aber eines Tages wird es etwas völlig Neues geben. Und so stehen wir wie damals das Volk an dieser Grenze. Dass wir sagen, ja, da ist etwas Neues, da ist etwas Gewaltiges, da ist etwas Wunderschönes vor uns. Aber noch können wir es nicht so richtig sehen. Die Israeliten hatten damals einen riesen Vorteil. Die haben gesagt, wir schicken mal Leute los, mal nachzugucken. Ist bei uns so ein bisschen schwierig, aber die konnten das. Und dann schickten sie Kundschafter los in dieses neue verheißene Land mit dem Auftrag, schaut mal nach, was da so los ist. Und dann kommen sie nach einigen Tagen zurück und legen ihren Bericht ab, den wir in 4. Mose Kapitel 13 lesen können. Und da erzählen die Kundschafter, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet. Und wahrlich, Milch und Honig fließen darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen dort die Amalekiter im Südland, die Hittiter und Jebusiter und Amoriter wohnen in dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen im Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Es ist spannend zu sehen, was hier passiert. Gott hatte sie aus der Gefangenschaft befreit. Gott hatte sie durch die Wüste geführt. Gott hat ihnen immer wieder gesagt, ich bringe euch in das gelobte Land, in die neue Heimat. Und ja, darin waren sich auch alle einig, da fließen wirklich Milch und Honig. Es gibt leckere und riesige Früchte. Das heißt, Gottes neue Welt, es ist Realität, es gibt dieses Land wirklich. Aber es ist bewohnt. Und sie haben große Städte und es gibt Mauern und sie haben riesige Muskeln. Und sofort legt sich ein riesiger Schatten über das ganze Volk. Dass sie sagen, naja gut, dann war es das nix. Da hat Gott aber mal richtig was gegen die Wand gesetzt. Da hat er sich aber mal richtig geirrt, oder? Denn mal ganz ehrlich, wie soll das denn funktionieren? Nur ein Kundschafter blickt es wirklich, Kaleb. Und Kaleb lebt aus der Verheißung Gottes. Der sagt, doch Leute, wir können das schaffen. Es ist machbar. Aber die anderen nehmen ihn alle nicht ernst und sagen, nee, das wird nicht funktionieren. Und damit der Pessimismus der anderen Kundschafter auch wirklich stabil ist, greifen sie so ganz tief in die Trickkiste. Sie brachten Gerüchte in Umlauf. Ein Gerücht, das ist ja immer so eine Geschichte mit einem Funken Wahrheit, damit diese Geschichte auch irgendwie glaubhaft ist, und ganz viel Lügen, damit das Volk so reagiert, wie sie es gerne hätten. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Leute, das sind Menschenfresser. Und alles Volk, das wir darin sahen, das sind Leute mit richtig riesigem Wuchs. Wir sahen darin auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Also kurze Erklärung, wir wissen nicht so ganz genau, wer die eigentlich waren. Da wird viel spekuliert, also offensichtlich irgendein Volk, das relativ groß war. Vermutlich zu damaligen Verhältnissen so um die 1,80. Vielleicht größer, wir wissen es nicht genau, wer sie eigentlich waren. Aber durch die Gerüchte wurden die riesig. Und in der Fantasie der Leute waren die dann ganz schnell über 3-4 Meter groß. Und die fressen uns auf. Und wir sind in ihren Augen nur Heuschrecken. Oh ja, das ist ein Gerücht. Merkt ihr, keiner kommt auf die Idee zu sagen, wenn Gott uns bis hier gebracht hat, dann wird er doch wohl auch noch einen Weg für den Rest der Strecke finden, oder? Er kann Berge versetzen und Täler überwinden. Er wird für uns streiten und wir werden stille sein. Denn genau das hat er doch versprochen. Ja, nur Kaleb und noch jemand, die erheben so ihre Stimme und sagen, doch, wir können es schaffen. Aber der Rest sagt, ach, sei doch leise. Hört doch auf, das kann nicht funktionieren. Dem Gerücht wird mehr geglaubt als der Verheißung. Und deswegen würde ich ganz gerne mit euch einmal über Gerüchte sprechen. Also jetzt über die, die sich vielleicht so in dein Leben geschlichen haben. Manchmal sind sie uns so vertraut, dass sie sich wirklich wie Wahrheit anfühlen. Da wurde dir vielleicht einmal zugesagt, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Dass Jesus alles für dich getan hat, damit du befreit vor Gott stehen kannst. Du hast gehört und geglaubt, dass diese Welt noch nicht alles ist und dass du eines Tages Gott mit eigenen Augen sehen wirst. Jedes Jahr zu Karfreitag hörst du die Worte Jesu, es ist vollbracht, und das rührt dich zu Tränen, dass ein Gott lieber stirbt, als ohne dich zu leben. Und dann gibt es den Gruß aus der Gerüchteküche. Ja, Jesus hat alles für dich getan, aber damit das auch jetzt wirklich für dich gültig wird, musst du dich schon echt anstrengen. Also erst einmal musst du dich bewusst mit der richtigen Herzenshaltung und mit all deinen Sinnen zu ihm bekehren. Und ich meine jetzt wirklich bewusst und mit all deinen Sinnen. Es muss wirklich echt sein. Nicht mal so eben, es muss wirklich echt sein, ja? Du musst vor ihm alle deine Sünden bekennen und darfst nichts für dich behalten. Jede Leiche im Keller musst du mit einem Namen benennen. Und nicht nur für dich, sondern am besten du nimmst noch einen Seelsorger dazu. Wenn du das gemacht hast, dann musst du dir auch richtig im Alltag Mühe geben. Dein Verhalten, dein Reden, dein Leben, dein Umgang mit deinem Geld, deiner Sexualität, mit Macht, Kleidung, Musik, Freizeit, Urlaub, das alles muss jetzt besser werden. Und was genau jetzt mit besser gemeint ist, das sagen wir dir. Wir, deine Gemeinde, deine geistlichen Lehrer, dein Pastor, wir machen die Regeln für dich. Und wenn du dir wirklich Mühe gibst und wenn du wirklich kämpfst und wenn du oft genug an deinem eigenen Scheitern zerbrochen bist und endlich sterben darfst, dann musst du noch einmal in das Gericht Gottes und dann kommt noch einmal alles auf den Tisch. Und dann gnade dir Gott. Denn du musst hoffen, glauben und flehen, dass es reicht, dass du genug geleistet hast, genug gegeben hast, genug geglaubt hast, oft genug in der Gemeinde warst und genug Predigten von Stefan Pichotka gehört hast. Wenn nicht, dann können wir für nichts garantieren. Viele von uns haben ja ihre Wurzeln so in der Gemeinschaftsbewegung. Bei uns war es an vielen Stellen sehr eng, auch in der Heiligungsbewegung. Und wir meinten es gut und ehrlich. Aber wir haben in dieser Zeit auch eine Menge Gerüchte entstehen lassen. Hat man dir das auch vielleicht beigebracht? Ja, Jesus hat alles für dich getan. Aber wenn du Christ bist, dann musst du auch fleißig sein, aufrichtig, gerecht, pünktlich, ordentlich, zuverlässig, diszipliniert. Schließlich sind das doch alles biblische Wahrheiten, oder? Ihr Lieben, das waren gerade keine biblischen Wahrheiten, das waren die preußischen Tugenden. Wir sind mit denen oft groß geworden und wir haben oft das Gerücht gestreut, das ist doch der Wille Gottes. Als Christ musst du pünktlich sein. Ja, so ist das doch. Und schließlich ist doch auch ein Gott der Ordnung, oder? Also räum dein Zimmer auf. Da steht übrigens, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Um nur mal ganz kurz diesen Bibelvers zu erklären, Gott interessiert sich nicht dafür, wie deine Küche oder dein Zimmer ausschaut. Vermute ich jetzt mal. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber ich vermute es mal. Aber es interessiert ihn viel mehr, wie es in deinem Herzen ausschaut. Er will, dass es in deinem Herzen Frieden gibt, dass es dort Ordnung gibt, dass dort die Dinge sortiert sind. Nicht in deinem Keller. Ja, aber wie oft haben wir den Spruch gehört in diese Richtung so ein bisschen, ja? Hat Gott dich noch lieb bei dem Zimmer? Das glaubst du doch selber nicht, oder? Wenn Jesus heute wiederkommt und dich in diesem Schlamassel wiederfindet, ja, Gnade dir. Das sind jetzt nur so ein paar kleinere Anekdoten am Wegesrand. Aber wir wissen selber, wie tief sich solche Gerüchte in unser Leben reinfressen können. Und wenn du das ernst nimmst, wenn du diese Gerüchte ernst nimmst, dann stehst du an irgendeinem Punkt in deinem Leben an der Stelle, dass du sagst, ah, das können wir ja nie schaffen. Wir sind kleine, unbedeutenden Heuschrecken in unseren Augen und wahrscheinlich auch in den Augen Gottes. Und erinnert ihr euch noch an die Kalebs in unserem Leben? An die, die laut gerufen haben, doch, es ist doch vollbracht. Jesus ist Sieger. Wir müssen nichts mehr tun. Gott wird uns sein Reich anbrechen lassen. Wir gehören zu ihm und nichts und niemand kann uns mehr von ihm trennen. Und wie schnell haben wir gelacht und mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, also Kaleb, so einfach kannst du es dir jetzt nicht machen. So leicht kommst du uns jetzt hier nicht weg. Da gehört schon noch mal ein bisschen Leistung dazu. Da gehört schon noch mal ein bisschen mehr dazu, was du alles tun musst. Das klingt doch viel zu naiv. Gerettet aus Glauben, aus Gnade, allein, das ist doch zu billig, oder? Da müssen wir doch noch mal ordentlich was dazu tun. Immer wieder neu. Wir müssen kämpfen. Welche Gerüchte kennst du? Welche Gerüchte geben dir das sichere Gefühl, dass du dich immer noch zu wenig anstrengst, immer noch nicht genügst, immer noch viel zu viele Fehler machst? Welche Gerüchte prägen deinen Glauben so sehr, dass du bis heute Angst vor Gott hast? Versuch sie mal in Worte zu fassen, für dich. Manchmal erkennen wir sie nicht so ganz gleich, weil die sich teilweise 40, 50, 60, 70, 80 Jahre in unser Leben hineingefressen haben. Bilder von einem strengen, strafenden Gott, der jeden Fehler registriert. Und wir irgendwann denken, reicht's noch? Reicht Gottes Gnade noch aus? Oder habe ich es jetzt übertrieben? Und wenn du in so einem Gedankengang unterwegs bist, dann merkst du, dass du Opfer von so einem Gerücht geworden bist. Dass du den Gerüchten mehr glaubst als den Verheißungen Gottes. Ein Gerücht erkennst du daran, dass es dir sagt, dass das, was Jesus für dich getan hat, nicht ausreicht. Daran, dass es letzten Endes doch um deine Leistungen geht. Oder daran, dass sie dich klein und unbedeutend machen. Also jemanden, den Gott übersieht und für den Gott sich wahrscheinlich nicht interessiert. Das alles sind Gerüchte, die dir Angst machen sollen und die dir vermitteln sollen, in Gottes neuer Welt ist kein Platz für dich. Nicht so. Aber es sind Gerüchte und Lügen. Es sind Gerüchte und Lügen über dein Leben, die nicht wahr sind. Wir sollten es ernst nehmen, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht. Und ich kann diese Gerüchte nicht einfach wegnehmen, nicht mit einer Predigt. Also es wäre sehr vermessen zu sagen, da hat sich ein Gerücht 30, 40, 50 Jahre in deine Seele hineingefressen und dann hält Stefan eine Predigt und alles ist weg. Das wäre sehr vermessen. Ich möchte aber etwas dagegen setzen, und zwar Gottes Gedanken. Gedanken, die er über dich hat, seine Verheißungen. Ich möchte dir zusagen, wie Gott über dich denkt. Jesaja 41, Da spricht Gott dir zu, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 43, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel. Setz hier gerne deinen Namen ein. Dieser Gott sagt dir zu, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 54. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden. Sondern du wirst die Schanden deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Und Römer 8, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Worte des lebendigen Gottes in dein Leben hinein. Und mein Vorschlag ist, glaube diesen Verheißungen Gottes mehr als den Gerüchten. Amen.